Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Folge meiner Lesung aus der Histoire de ma vie des Giacomo Girolamo Casanova. In der ersten Lesung hörten wir einige Episoden aus seiner Kindheit in Venedig. Wir begleiteten den heranwachsenden Schüler nach Padua, wo er alsbald das Studium der Jurisprudenz aufnahm und angeblich bereits im Alter von 16 Jahren zum Doktor beider Rechte promoviert wurde. Wir kehrten mit ihm in seine Geburtsstadt Venedig zurück und hörten von seiner geistlichen Karriere als angehender, wenn auch glorreich scheiternder Prediger. Nach diesem Fiasko beschloss der mittlerweile 17-, 18-jährige Casanova, als Soldat sein Glück zu machen. In fescher Uniform zeigte er sich der feinen Gesellschaft, erregte allgemeines Interesse, und so sehen wir ihn in den folgenden Kapiteln seiner Erinnerungen, nicht etwa auf irgendwelchen Schlachtfeldern, sondern auf einer ersten größeren Auslandsreise. In der Gefolgschaft eines venezianischen Gesandten gelangt der hübsche Rekrut zunächst nach Korfu und unternimmt von dort auf eigene Faust einen Abstecher nach Konstantinopel. Dort lernt Casanova einen mohammedanischen Edelmann kennen. Yusuf Ali heißt er, etwa 60 Jahre alt. Bei ihrer ersten Begegnung erzählt ihm Casanova, er habe in Venedig ursprünglich Geistlicher werden wollen. Das interessiert Yusuf Ali, und so tauschen sich die beiden schon bald über verschiedene, teils knifflige Fragen der Religion aus. Hören wir einige Abschnitte aus Casanovas Erinnerungen an seine Gespräche mit einem weisen Osmanen im schönen Konstantinopel. Ich musste wohl dem wackeren Muselmann große Achtung eingeflößt haben, dass er mich für wert hielt, sein Schüler zu werden. Denn da ich erst 19 Jahre zählte und, wie er glaubte, in einen Unglauben verstrickt war, konnte er unmöglich daran denken, der meinige zu werden. Nachdem er eine Stunde damit hingebracht hatte, mich zu katechisieren und meine Grundsätze anzuhören, sagte er mir, er hielte mich dazu geboren, die Wahrheit zu erkennen, denn er sähe, dass ich mich damit ernstlich beschäftigte und lud mich ein, einen Tag bei ihm zuzubringen, was ich ihm gerne versprach. Am verabredeten Tag begab ich mich früh zu Yusuf, der mir schon bald das vertraute Du angeboten hatte. Nach den gewöhnlichen Komplimenten speisten wir ganz allein in einem Pavillon, von dem wir das Meer sehen konnten und wo wir uns eines angenehmen, die große Hitze mildernden Windes erfreuten. Wir aßen sehr gut, obwohl alle Gerichte nach Landesart zubereitet waren. Ich trank Honigwasser und versicherte Yusuf, ich zöge dies Getränk dem Wein vor, von dem ich damals überhaupt nur wenig genoss. Die Muselmänner, behauptete ich, die das Gesetz verletzen, indem sie Wein trinken, verdienen kein Mitleid, denn sie können ja nur von ihm trinken, weil er verboten ist. Er bestätigte das und meinte, ich verstehe nicht, wie der Wein durch alle Religionen außer der unsrigen erlaubt sein kann, da er den Menschen des Gebrauchs seiner Vernunft beraubt. Überhaupt, mein teurer Sohn, so fuhr er fort, die Freuden, die die Sinne erregen, stören die Ruhe der Seele. Und das muss dir beweisen, dass sie als wahre Genüsse nicht genannt zu werden verdienen. Du überraschst mich, entgegnete ich. Soll ich glauben, dass du in deiner Jugend unglücklich warst? Weit entfernt. Ich war stets glücklich und wohlauf, doch niemals ein Opfer meiner Leidenschaften. Der glücklichste Mensch ist nicht der wollüstigste, sondern der, der die höchste Wollust zu wählen versteht. Die größten Freuden sind die, die nicht die Leidenschaften erregen und den Frieden der Seele mehren. Diese Wollüste nennst du rein? Ja. Ein solcher Genuss ist zum Beispiel der Anblick einer weiten grünen Wiese. Die grüne Farbe, die unser göttlicher Prophet so hoch gepriesen hat, trifft mein Auge, und in diesem Augenblick fühle ich meinen Geist in einer so köstlichen Ruhe schwimmen, dass er sich mir, dem Schöpfer der Natur, zu nähern scheint. Ich empfinde denselben Frieden, eine glorreiche Ruhe, als säße ich am Ufer eines Flusses und betrachtete die ruhige und doch stets sich bewegende Woge, die unablässig fließt, ohne meinen Augen doch je zu entschwinden. Sie zeigt mir das Bild meines Lebens und die Seelenruhe, die ich mir wünsche, um gleich dem Wasser, das ich betrachte, ans Ziel zu gelangen, das ich nicht sehe und das erst am Ende seines Laufes liegt. So urteilte dieser Türke. Und mit einem auf diesen Ton gestimmten Gespräch brachten wir 4 Stunden hin. Wenige Tage darauf, bei meinem zweiten Besuch, sprachen wir insbesondere über die Unterschiede zwischen Islam und Christentum. »Ihr Christen«, sagte er, »seid die Einzigen, die Gott zu sehen glauben.« »Ja, das ist wahr. Wir sind dessen sogar sicher. Doch merke wohl, was uns diese Gewissheit gibt, ist nur der Glaube.« »Ich weiß es. Aber ihr seid darum nicht weniger Götzendiener, denn was ihr seht, ist nur Stoff, Materie, Bilder, die ihr euch von Gott macht. Und diese Dreifaltigkeit. Gott kann nur eins sein. Jede Zusammensetzung würde sein Wesen zerstören. Und er ist der Gott, den der Prophet uns verkündet hat. Gib zu, dass man der Einheit Gottes nichts zuzusetzen weiß. Wir sagen, er ist der alleinige Gott. Das ist ein Bild der Einfachheit. Ihr sagt, er ist eins und drei zugleich. Und das erscheint mir eine widerspruchsvolle, lächerliche und gottlose Erklärung. Es ist ein Mysterium. Sprichst du von Gott oder von der Definition? Ich spreche von der Definition, die kein Mysterium sein darf. Beweise mir, dass drei keine Zusammensetzung ist und ich werde Christ. Meine Religion gebietet mir zu glauben, ohne zu urteilen. Und ich bebe, mein teurer Yusuf, bei dem Gedanken, dass ich durch eine tiefgründige Beweisführung dazu gebracht werden könnte, der Religion meines Vaters abzuschwören. Zunächst müsste ich die Überzeugung haben, dass er im Irrtum gelebt hat. Und sag mir, ob ich, wenn ich sein Andenken ehre, mich selbst zu seinem Richter machen darf, mit der Absicht, seine Verurteilung auszusprechen. Dieser lebhafte Widerspruch rührte den wackeren Yusuf. Mit diesen Gesinnungen, mein Sohn, kannst du Gott nur wert sein und musst folglich auserkoren sein. Bist du im Irrtum, so kann nur Gott dich demselben entreißen. Wir sprachen noch von 1000 anderen freundlichen Dingen, und gegen Abend trennten wir uns mit den Versicherungen der aufrichtigsten Freundschaft und Ergebenheit. Als ich, den Kopf noch ganz voller Gedanken an unsere Unterhaltung, mich zurückzog, dachte ich nach und fand, dass alles, was Yusuf mir über das Wesen Gottes gesagt hatte, wohl wahr sein könnte. Denn ganz sicher konnte das Wesen aller Wesen in seiner Wesenheit nur das einfachste aller Wesen sein. Doch ich fand es auch unmöglich, mich wegen eines Irrtums der christlichen Religion überreden zu lassen, die türkische anzunehmen, die meinen Widerwillen und meine Lachlust herausforderte, weil sie ihre Existenz nur dem ausschweifendsten aller Betrüger verdankte. Übrigens hatte, wie ich glaubte, Yusuf auch nicht die Absicht, aus mir einen Proselyten zu machen. Als unser vertrauter Umgang etwa 5 oder 6 Wochen gedauert hatte, fragte Yusuf mich eines Tages, ob ich verheiratet wäre. Als ich ihm verneinend geantwortet hatte und hinzufügte, ich glaubte, dass ich nie gezwungen sein würde, das Band der Ehe zu knüpfen, unterbrach er mich mit den Worten: Ich habe, sagte er, 2 Söhne und 1 Tochter. Ich denke nicht mehr an die Söhne, da sie schon den ihnen gebührenden Teil von meinen Gütern erhielten. Meine Tochter wird nach meinem Tode all meinen Besitz erhalten. Außerdem bin ich imstande, das Glück des Mannes zu machen, den sie zu meinen Lebzeiten heiraten wird. Die Mütter dieser 3 Kinder sind schon lange tot. Vor 5 Jahren habe ich zum 3. Mal geheiratet, eine junge Griechin, von der Insel Chios gebürtig. Doch hat sie mir keine Nachkommen gegeben, und ich bin überzeugt, dass sie mir auch keine mehr schenken wird, dazu bin ich zu alt. Nun, was ich sagen will, meine Tochter Selmi ist 15 Jahre. Sie ist schön, hat schwarze und glänzende Augen wie ihre Mutter, die schönsten schwarzen Haare, eine Brust wie Alabaster, ist groß, wohlgewachsen und von sanftem Charakter. Ich habe ihr eine Erziehung gegeben, die sie würdig machen würde, das Herz ihres Gebieters zu besitzen. Sie spricht fließend Griechisch und Italienisch. Sie singt zum Entzücken und begleitet sich dazu auf der Harfe. Sie zeichnet, stickt und ist stets köstlich heiter. Kein Mann auf Erden kann sich rühmen, je ihr Gesicht gesehen zu haben. Und sie selbst kennt nur meinen Willen. Diese Tochter ist ein Schatz. Und ich biete sie dir an. Wenn du 1 Jahr in Adrianopel bei einem meiner Verwandten wohnen willst, wo du unsere Sprache und unsere Sitten lernen könntest. Nach Verlauf 1 Jahres kommst du zurück, und sobald du dich zum Islam bekehrt hast, wird meine Tochter deine Frau werden. Du findest ein eingerichtetes Haus, Sklaven, deren Gebieter du bist, und ein Einkommen, von dem du im Überfluss leben kannst. Das ist alles. Du sollst mir nicht heute, auch nicht morgen, noch an einem bestimmten Tag antworten. Du sollst mir antworten, wenn du dich durch deinen Geist dazu getrieben fühlst. Ohne dich zu übereilen, wirst du nur den Willen Gottes tun, indem du dem unwiderruflichen Ausspruch deines Schicksals folgst. So wie ich dich kenne, bedarfst du nur der Gesellschaft Selmis, um glücklich zu werden. Und du wirst, ich sehe es voraus, eine Säule des Ottomanischen Reiches werden. Nachdem Yusuf diese Worte gesprochen hatte, drückte er mich an sein Herz, und um mir keine Zeit zur Antwort zu gewähren, verließ er mich. Was ich gehört hatte, beschäftigte mich. Selmi war offenbar eine vollendete Schönheit und hinsichtlich meiner Zukunft eine, wie man so sagt, überaus gute Partie. Andererseits, die mohammedanische Religion bot meinen Augen und meinem Geist nur ein unangenehmes Bild. Und der Reichtum rechtfertigte meiner Meinung nach keinen Schritt gleich dem von mir geforderten. Übrigens konnte ich gleiche Reichtümer in ganz Europa finden, ohne deshalb meiner Stirn den schmachvollen Flecken der Abtrünnigkeit aufzudrücken. Außerdem ward ich von dem Wunsch getrieben, mir bei den zivilisierten und gebildeten Nationen, entweder in den schönen Künsten oder in der Literatur oder in einer anderen ehrenvollen Laufbahn, Ruhm zu erwerben. Und ich konnte mich nicht entschließen, meinen Zeitgenossen die Triumphe zu überlassen, die meiner vielleicht warteten, wenn ich in ihrer Mitte lebte. Je länger ich darüber nachdachte, missfiel mir vor allem der Gedanke, 1 Jahr in Adrianopel leben zu müssen, um dort eine barbarische Sprache zu lernen, gegen die ich nur Widerwillen empfand und die ich folglich schlecht gelernt hätte. Außerdem dachte ich manchmal, Selmi, dies 8. Weltwunder in den Augen ihres Vaters, könnte den meinen nicht ebenso erscheinen. Und das würde zu meinem Unglück genügt haben. Das waren die Gedanken, die mich beschäftigten. Und so machte ich mich einige Zeit später auf den Weg zu Yusufs Anwesen, um ihm meinen Entschluss mitzuteilen. Da ein leichter Regen mich an einem Spaziergang im Garten hinderte, trat ich in den Saal, in dem wir sonst speisten und wo ich bisher niemals einen anderen Menschen gesehen hatte. Sobald ich jedoch dort erschien, stand ein reizendes weibliches Wesen auf und bedeckte sein Gesicht mit einem dichten Schleier, der bis auf den Boden fiel. Eine Sklavin, die am Stickrahmen neben dem Fenster saß, regte sich nicht. Ich entschuldigte mich und tat, als wollte ich gehen, doch sie hielt mich zurück und sagte mir mit lieblicher Stimme, Yusuf, der ausgegangen wäre, hätte ihr befohlen, mich zu unterhalten. Sie lud mich ein, Platz zu nehmen, und deutete auf ein kostbares Kissen. Ich gehorchte, während sie selbst, die Beine kreuzend, sich auf ein anderes mir gegenübersetzte. Ich glaubte, Selmi vor mir zu haben und dachte mir, Yusuf hätte sich vielleicht entschlossen, sie mir zu zeigen, um meine Zustimmung zu seinem Angebot zu erlangen. Indes, um mich zu entschließen, hätte ich ihr Gesicht sehen müssen. »Ich glaube«, sagte die schön Verschleierte, »du weißt nicht, wer ich bin.« »Ich kann es in der Tat nicht erraten.« »Ich bin seit 5 Jahren die Gattin deines Freundes und bin in Chios geboren. Ich war 13 Jahre alt, als ich seine Frau wurde.« Ich war überrascht, dass mein philosophischer Musulman sich so weit über alle Gepflogenheiten der Religion hinwegsetzte, mir eine Unterhaltung mit seiner Frau zu gestatten, die also gerade mal 18 Jahre alt war. Doch da er offensichtlich ein so großes Zutrauen zu mir hatte, fühlte ich mich ruhiger und glaubte, das Abenteuer weitertreiben zu können. Ich sah Alabasterarme, die die Grazien gerundet hatten. Und meine tätige Einbildungskraft schuf alles Übrige in Harmonie zu diesen schönen Mustern. Yusufs Frau war nicht in türkischer Manier als Sultana gekleidet, sie trug das Kostüm von Chios mit einem Rock, der mich weder hinderte, die Vollkommenheit ihres Beins noch die Rundung ihrer Schenkel und den wollüstig gerundeten Vorsprung ihrer Hüften zu sehen, auf die sich ein schlanker und wohlgebildeter Rumpf stützte, den ein prächtiger, silbergestickter und mit Arabesken bedeckter Gürtel umspannte. Über ihm erhoben sich 2 Halbkugeln, die Apelles zum Modell für die seiner schönen Venus hätte nehmen können. Und der kleine Raum zwischen ihnen, den ich mit meinen Augen verschlang, schien mir eine Nektarquelle zu sein, nach der meine heißen Lippen mit größerer Gier sich sehnten als nach dem Göttertrank, um ihren Durst zu stillen. Entzückt und außer mir, bewegte ich mich von meinem Kissen auf sie zu, streckte meinen Arm aus und meine kühne Hand wollte schon den Schleier heben. Da hinderte sie mich daran, indem sie sich auf die Spitzen ihrer schönen Füße erhob und mir mit gebieterischer Stimme meine Keckheit vorwarf. »Verdienst du«, sagte sie, »Yusufs Freundschaft, da du seine Gastfreundschaft auf so schimpfliche Art gegenüber seiner Frau verletzt?« »Sie müssen mir verzeihen, Signora, ich hatte nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Nach unseren Sitten kann selbst der niedrigste Mensch seine Augen auf das Gesicht einer Königin werfen.« »Ja, aber ihr nicht den Schleier fortreißen, mit dem sie es verhüllt. Yusuf wird mich rächen.« Diese Drohung erfüllte mich mit Furcht. Ich warf mich ihr zu Füßen und wusste sie schließlich dadurch zu beruhigen. »Setze dich«, sagte sie zu mir. Und sie selbst setzte sich wieder, indem sie die Beine mit so großer Nachlässigkeit kreuzte, dass ich Reize erblickte, die mir den Kopf verdreht haben würden, hätte ich sie noch einen einzigen Augenblick länger sehen können. »Bist du entflammt?« fragte sie mich. »Wie sollte ich es nicht sein?« antwortete ich, »wenn du mich mit dem heißesten Feuer brennst.« Klüger geworden, ergriff ich nur ihre Hand, ohne mich mehr um ihr Gesicht zu kümmern. »Da kommt mein Gatte«, rief sie mir in diesem Moment zu, und Yusuf trat ein. Wir erhoben uns, Yusuf umarmte mich. Ich begrüßte ihn, die stickende Sklavin entfernte sich. Er dankte mir, dass ich seiner Frau Gesellschaft geleistet hatte, und bot ihr seinen Arm, um sie in ihr Gemach zu führen. Sie verließ das Zimmer, doch neben der Tür hob sie ihren Schleier, umarmte ihren Gatten und ließ mich, scheinbar unabsichtlich, ihr schönes Profil sehen. Ich folgte ihr mit den Augen bis zum letzten Zimmer, wo Yusuf sie verließ. Sobald er wieder bei mir war, erklärte er mir lächelnd, seine Frau hätte sich erboten, mit uns zu essen. Ich glaubte, mich Selmi gegenüber zu befinden, bemerkte ich. Das hätte unseren guten Sitten zu sehr widersprochen. Ich kenne keinen anständigen Mann, der kühn genug wäre, seine Tochter den Blicken eines Fremden auszusetzen. Deine Gattin ist ausnehmend schön. Schöner als Selmi? Die Schönheit meiner Tochter ist lächelnd und sanft. Sophias Schönheit trägt den Charakter des Stolzes. Sie wird nach meinem Tode glücklich sein. Wer sie heiratet, wird sie jungfräulich finden. Und damit war die Sache für Yusuf offenbar erledigt. Er kam nie mehr auf den Gedanken, mir eine ähnliche Höflichkeit wie das arrangierte Treffen mit seiner Frau noch einmal erweisen zu wollen. Und gewiss hatte er recht. Es war ein Test, um mich hinsichtlich meiner Tugendhaftigkeit zu prüfen. Und er zog seine Schlüsse daraus. Dennoch verhielt sich Yusuf wie ein vollendeter Gentleman. Einige Tage später war ich bei einem armenischen Kaufmann, wo ich einige schöne Waren besah, als Yusuf hinzukam. Er lobte meinen Geschmack bei der Auswahl der Sachen, die ich schön fand, aber nicht kaufte, da sie meiner Ansicht nach zu teuer waren. Er dagegen behauptete, die Waren wären nicht teuer. Er kaufte sie alle, und wir trennten uns. Am nächsten Morgen sah ich auf meinem Zimmer alle diese und noch andere überaus wertvolle Dinge. Mit Gold und Silber durchwebte Damaststoffe, Brieftaschen, Gürtel, Schärpen, Pfeifen, alles zusammen im Werte von 400 bis 500 Piastern. Als ich ihm danken wollte, sagte er nur, es wäre ein Geschenk der Freundschaft, das er mir machen wolle. Am Tage vor meiner Abreise nach Korfu brach der wackere Mann in Tränen aus, als er von mir Abschied nahm. Doch die, die ich vergoss, waren ebenso aufrichtig wie die seinigen. Er sagte mir, dadurch, dass ich sein Anerbieten nicht angenommen, hätte ich seine Achtung so sehr gewonnen, dass er sich nur schwer denken könnte, dass er mich noch mehr geachtet hätte, wenn ich sein Sohn geworden wäre. Auf dem Schiff erwartete mich eine Kiste, die noch mehr Geschenke Yusufs für mich enthielt. 2 Zentner Mokka-Kaffee bester Güte, 100 Pfund Tabak und außerdem noch ein prachtvolles Pfeifenrohr von Jasminholz, mit Goldfiligran verziert, das ich in Korfu um 100 Zechinen verkaufte. Ich konnte dem freigebigen Türken erst von dort aus die Versicherung meiner Dankbarkeit geben und versäumte es nicht. Nach dieser Episode verlassen wir auch schon die östlichen Gefilde und begeben uns auf ein Terrain, an das fast jeder Mensch denkt, wenn der Name Casanova fällt, das Feld der Erotik. Die lüsterne Erinnerung Casanovas an seine Begegnung mit der schönen Gattin Yusuf Alis hat uns darauf ja schon eingestimmt. Und wie schon in der ersten Lesung möchte ich in diesem Zusammenhang eine Passage aus Stefan Zweigs biografischem Essay Casanova aus dem Jahr 1925 lesen. Einige Sätze aus dem Kapitel Homo Eroticus. Casanova dilettiert in allen Künsten, schreibt stolprige Verse und narkotische Philosopheme. Er kratzt mittelmäßig die Geige und konversiert bestenfalls wie ein Enzyklopädist. Als Meister exzelliert Casanova einzig im Liebesspiel. Hier und nur hier hat dieser zweideutige Dilettant unwidersprechlich Genie. Sein Körper schon scheint sichtlich dem Dienst der Kythere zugeschaffen. Verschwenderisch, mit voller Faust, hat die Natur in den Tiegel gegriffen, um alles an Saft, Sinnlichkeit, Kraft und Schönheit zusammenzuraffen, damit den Frauen zur Freude wieder einmal ein rechter Mann entstehe, ein Mannskerl, ein hartes und doch heißes Exemplar dieses guten Geschlechts. Mit Schultern des farnesischen Herkules, Muskeln eines römischen Ringers, der Stoßkraft und Frechheit eines Condottiere und der Brünstigkeit eines wirrhaarigen Waldgottes. Wo immer und wann immer, es genügt der Funke eines Blicks und schon flammt und funktioniert diese unbesiegbare Sexualitas. Ein Körper, der nie ermattet, eine Begierde, die nie aussetzt, ein Spieltrieb, der keinen Einsatz scheut. Tatsächlich, selten hat die Natur einem Meister ein derart vollseitiges Körperinstrument, eine solche Viola d'amore zum Spiel anvertraut. Gerade aber dieses Rauschhafte und Naturhafte seines Begehrens gibt Casanova unerhörte Macht über die Frauen. Eine beinahe Unwiderstehlichkeit. Sie lassen sich besitzen von ihm, weil er von ihnen besessen ist. Sie fallen ihm zu, weil er ihnen verfallen ist. Und sie spüren, hier ist endlich einer, dem nichts wichtiger ist als wir, der nicht verdrossen und ehemännisch nur so zwischendurch und nebensächlich uns umwirbt, sondern einer, der uns entgegenstürzt mit der vollen, wildbachhaften Wucht seines Wesens. Einer, der nicht spart, sondern verschwendet. Frauen glücklich zu sehen, ist für Casanova Endgenuss alles Genießens. Und obwohl er jede verlässt, wird keine ihn doch anders wollen, als er gewesen. Darum braucht Casanova nur genau so zu sein, wie er ist, also ehrlich in seiner ungetreuen Leidenschaft. Und er wird jede gewinnen. Ehrlich, sagte ich. Ein bei Casanova erstaunliches Wort. Aber es hilft nichts. Casanovas Beziehung zu den Frauen ist wirklich ehrlich. Denn handelt dieser lockere Luftikus mit seinem offenen und kerzengeraden Habenwollen nicht wirklich ehrlicher und wohltätiger an den Frauen als die romantischen Schwärmer? Während hinter Goethes und Byrons Lebensweg eine Unzahl Frauen als zerbrochene, verbogene, zerschellte Existenzen zurückbleiben, richtet die Zunderhitzigkeit Casanovas herzlich wenig Seelenschaden an. Er hat viele Frauen glücklich gemacht, und alle kehren sie aus dem rein sinnlichen Abenteuer unbeschädigt in den Alltag zurück, entweder zu ihren Männern oder zu anderen Geliebten. Casanova erobert, ohne zu zerstören. Er verführt, ohne zu verderben. Und eben, weil sich seine Erotik nur im festeren Gewebe der Epidermis abspielt und nicht im leichter zu beschädigen Gewebe der Seele, zeitigen seine Eroberungen keine Katastrophen. Dabei ist Casanova als echter Erotiker niemals vollkommen verliebt in eine seiner vielen einzelnen Frauen, sondern in den ewigen Plural. Ihn reizt niemals das Individuum, sondern die Variante, die unablässig neue Kombination auf dem unerschöpflichen Schachbrett des Eros. Das erklärt auch, warum uns Casanova als Künstler, als Schriftsteller, eigentlich keine seiner tausend Frauen wahrhaft seelenplastisch vorstellt. Herzhaft gesagt, erregen alle seine Schilderungen den Verdacht, er habe allen seinen Geliebten nie gar recht ins Gesicht gesehen, sondern sie eben nur in certo punto aus einer gewissen höchst mittleren Perspektive betrachtet. Was ihn begeistert, was ihn entflammt, sind immer dieselben Dinge, immer und immer wieder bis zum Überdruss der Alabasterbusen, die göttlichen Halbkugeln, die entblößten geheimsten Reize. Genau dasselbe also, was einem geilen Gymnasiasten bei der Dienstmagd die Pupille kitzelt. So bleibt von den unzähligen Henrietten, Irenen, Babetten, Esthers, Saras und Claras, man müsste eigentlich den ganzen Kalender abschreiben, nicht viel anderes zurück als ein fleischfarbenes Gelee warmer, wollüstiger Frauenkörper. Ein bacchantisches Durcheinander von Leistungen und Begeisterungen. Um der Fülle dieser Erlebnisse willen, hat unsere Welt, die ja fast immer nur den Rekord registriert, Giacomo Casanova zum Symbol des phallischen Triumphators erhoben und mit dem kostbaren Kranze ihres Ruhms der Sprichwörtlichkeit gekrönt. Ein Casanova, das heißt heute zu Deutsch und in allen europäischen Sprachen Frauenvielfraß, Meisterverführer, Inkarnation des Liebeshelden. Freilich muss er dies Postament noch mit einem zweiten Gefährten teilen. Neben ihm steht sein spanischer Rivale, Don Juan, an die von ihm Verführten jedoch denken wie an den Teufel selbst. Die Frauen hingegen, die Casanova sich hingegeben haben, danken ihm wie einem Gott. Denn nicht gekränkt hat er sie in ihrer Weiblichkeit, sondern beschenkt mit einer neuen Sicherheit ihres Daseins. Mit leichter und liebender Hand streift er gleichzeitig mit den Kleidern alle Verschüchterung und Verängstigung von ihnen ab. Nie lockt ihn, wie seinen spanischen Widerpart, das grobe und sportliche gehabt haben, sondern einzig das gegeben haben. Deshalb wird jede Frau, die sich ihm hingibt oder hingegeben hat, Casanova rühmen als den rechten Vergöttlicher ihres Geschlechts, als Sinnbild des leidenschaftlichen Mannes und Meisters. Er beglückt sie, indem er sich selbst beglückt. Stefan Zweig. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen einige Abschnitte aus Casanovas Erinnerungen an eine Liebesgeschichte vorlesen, besser gesagt an ein erotisches Abenteuer, an das er vielleicht besonders gerne zurückdachte. Denn immerhin umfassen seine diesbezüglichen Aufzeichnungen in der gedruckten Buchausgabe etwa 150 Seiten. Die Vorgeschichte geht kurz zusammengefasst so. Im Sommer 1753 hatte Casanova, er ist also 28 Jahre alt, Caterina Capretta, die Tochter eines reichen Venezianer-Kaufmanns, kennengelernt und um ihre Hand angehalten. Der Vater aber hielt nichts von dieser Verbindung und schickte seine Tochter kurzerhand in ein Nonnenkloster auf der Insel Murano. Um C.C., wie Casanova seine Freundin in seinen Memoiren schützenderweise nennt, dennoch möglichst oft zu sehen, besucht er regelmäßig die Messe in der Klosterkirche. Und dann geschieht Folgendes. Als ich am Allerheiligen Tag des Jahres 1753 nach dem Anhören der Messe in eine Gondel steigen wollte, um nach Venedig zurückzufahren, sah ich eine Frau, die, als sie an mir vorüberging, einen Brief fallen ließ. Ich hob ihn auf und bemerkte, dass die Frau, als sie den Brief in meinen Händen sah, ruhig ihren Weg fortsetzte. Der Brief war ohne Aufschrift. Das Siegel stellte eine Schlinge dar. Ich sprang schnell in die Gondel, und sobald ich auf dem offenen Wasser war, brach ich das Siegel und las Folgendes: Eine Nonne, die Sie seit 2,5 Monaten jeden Feiertag in Ihrer Kirche sieht, wünscht, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie lädt Sie jedoch nicht ein, Sie ins Sprechzimmer des Klosters rufen zu lassen, denn sie wünscht, dass Sie sie erst sehen, bevor Sie mit ihr sprechen. Deshalb wird sie Ihnen eine Dame bezeichnen, mit der Sie sich treffen wird und die Sie ins Sprechzimmer begleiten können. Sollten Sie glauben, dass diese Art, eine Bekanntschaft zu schließen, nicht passend sei, so wird die Nonne Ihnen ein kleines Haus in Murano nennen, wo sie Sie an einem beliebigen von Ihnen zu bestimmenden Tage um 7 Uhr abends allein finden werden. Sie können bei ihr zum Abendessen bleiben oder auch nach einer Viertelstunde sich entfernen, wenn Sie anderweitig zu tun haben. Würden Sie vielleicht lieber ihr in Venedig ein Abendessen geben? Bestimmen Sie Tag, Stunde und Ort, wohin sie kommen soll, und Sie werden sie maskiert aus einer Gondel steigen sehen. Nur müssen auch Sie maskiert und mit einer Laterne in der Hand allein am Ufer sein. Ich bin überzeugt, dass Sie mir antworten werden und dass Sie erraten, mit welcher Ungeduld ich Ihre Antwort erwarte. Ich bitte Sie daher, diese morgen derselben Frau zu übergeben, von der Sie diesen Brief bekommen werden. Sie finden sie 1 Stunde vor Mittag in der Kirche San Canciano am 1. Altar rechter Hand. Bedenken Sie, dass ich mich niemals zu einem Schritt entschlossen haben würde, der Ihnen einen ungünstigen Begriff von mir beibringen könnte, wenn ich in Ihnen nicht ein edles Herz und einen hohen Geist erriete. Der Ton dieses Briefes überraschte mich noch mehr als die Sache selbst. Dem Anschein nach kam er von einer überspannten Person, aber ich fand darin zugleich eine Würde und eine Originalität, die mich anzogen. Schließlich glaubte ich, ihr Folgendes schreiben zu können: Madame, ich hoffe, dass mein Brief die Klarheit und Genauigkeit besitzen wird, von denen Sie mir ein Beispiel gaben. Die Sache ist außerordentlich interessant, und sie scheint mir in Anbetracht der Umstände von der größten Wichtigkeit zu sein. Wenn es also wahr ist, dass die Feder, die mir schrieb, von einer ehrenwerten Dame geführt wurde, so wird sie, wie ich hoffe, finden, dass ich ihr nicht anders antworten kann, als wie ich hiermit die Ehre haben werde zu tun. Wenn Sie, meine Gnädige, mich der Ehre für würdig gehalten haben, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, obgleich Sie nur nach dem äußeren Anschein sich ein Urteil über mich haben bilden können, so halte ich mich für verpflichtet, Ihnen zu gehorchen, sei es auch nur, damit Sie Ihren Irrtum einsehen können, falls Sie etwa ohne meinen Willen zu einem solchen verleitet worden sein sollten. Von den 3 Wegen, die Sie mir gütigst vorgeschlagen haben, wage ich nur den ersten zu wählen, und zwar mit der Einschränkung, die Ihr durchdringender Geist mir angedeutet hat. Ich werde also eine Dame, die Sie mir nennen werden und die mich nicht kennt, in Ihr Sprechzimmer begleiten. Wenn Sie es für angebracht halten, das Wort an mich zu richten, werde ich Ihnen nur mit den Bezeigungen tiefster Ehrfurcht antworten. Erlauben Sie mir die Hoffnung zu hegen, dass Sie allein an das Gitter kommen werden, und gestatten Sie mir, Ihnen nebenbei zu sagen, dass ich Venezianer bin und in der vollsten Bedeutung des Wortes mein freier Herr. Ich bitte Sie, an meine Aufrichtigkeit zu glauben und meine Ungeduld nach der Ihrigen zu bemessen. Morgen werde ich zur selben Stunde am selben Ort sein, das heißt an benanntem Altar der Kirche San Canciano, und Ihre Antwort erwarten. Ich begab mich nach der bezeichneten Stelle, fand die Liebesbotin, gab ihr meinen Brief und sagte ihr, ich würde am nächsten Tage wieder eben dort sein, um die Antwort zu holen. Es wäre natürlich ein leichtes gewesen, von C.C. zu erfahren, wer wohl die Nonne sein mochte. Aber erstens wäre das unredlich gewesen, zweitens fürchtete ich, mir damit selbst das Abenteuer zu verderben, was mir hinterher vielleicht leid getan hätte. Sie schien mir jedenfalls in Dingen der Galanterie wohl bewandert zu sein. Und ich wollte durchaus wissen, wie eine Nonne aussah, die sich erboten hatte, nach Venedig zu kommen und mit mir zu soupieren. Übrigens war ich sehr erstaunt über die Freiheit dieser frommen Jungfrauen und über die Leichtigkeit, mit der sie ihre Klausur so unschwer zu brechen wussten. Casanova erhält nun am nächsten Tage einen Antwortbrief der geheimnisvollen Nonne, die ihn an die besagte Dame, eine Gräfin S., verweist, in deren Begleitung er am Nachmittag des wiederum nächsten Tages in das Sprechzimmer des Klosters gelangen sollte, um die anonyme Schreiberin der Briefe erstmals von Angesicht zu sehen. Casanova fährt fort. Der nächste Tag war ein Sonntag. Ich war elegant gekleidet und frisiert und ging um die verabredete Stunde zur Gräfin, die mich bereits erwartete. Wir stiegen in eine Gondel und kamen beim Kloster an, ohne von etwas anderem gesprochen zu haben als vom schönen Wetter. An der Pforte ließ die Contessa M.M. rufen. Dieser Name setzte mich in Erstaunen, denn seine Trägerin war berühmt. Man ließ uns in ein kleines Besuchszimmer eintreten, und einige Minuten später sah ich eine Nonne erscheinen, die an jenem Gitter, das den Klausurbereich von dem Zimmer, in dem wir uns aufhielten, trennte, auf einen Knopf drückte. Vier Fensterscheiben sprangen zur Seite und ließen eine geräumige Öffnung frei, durch die beiden Freundinnen sich in aller Bequemlichkeit umarmen konnten. Unmittelbar darauf wurde das sinnreiche Fenster sorgfältig wieder verschlossen. Es blieb nur eine Öffnung, durch die ein Mann von meinem Wuchs bequem hätte hindurchschlüpfen können. Die Gräfin setzte sich der Nonne gegenüber. Ich nahm ein wenig zur Seite Platz, jedoch so, dass ich ganz bequem eine der schönsten Frauen betrachten konnte, die man überhaupt zu sehen vermag. Sie mochte 22 oder 23 Jahre alt sein. Der Schnitt ihres Gesichts war von der schönsten Form, ihr Ausdruck edel und kühn, aber zugleich zurückhaltend und bescheiden. Ihre wohlgeschnittenen Augen waren von himmelblauer Farbe, ihre Lippen von der süßesten Sinnlichkeit, ihre Zähne, zwei Reihen Perlen von glänzendstem Schmelz. Die Haare konnte ich ihrer Haube wegen nicht sehen, aber wenn sie welche hatte, mussten sie hellbraun sein. Das konnte ich an den Augenbrauen erkennen. Was mich jedoch am meisten entzückte, war ihre Hand und ihr Arm, den ich bis zum Ellbogen sah. Der Meißel des Praxiteles hätte niemals etwas schöner, gerundetes, volleres und anmutigeres geformt. Trotz allem, was ich sah und erriet, bereute ich es nicht, die beiden Stelldichein außerhalb des Klosters, die die Schöne mir angeboten hatte, ausgeschlagen zu haben, denn ich fühlte mich schon jetzt sicher, dass ich sie binnen weniger Tage besitzen würde. Sie sah mich während der ganzen Zeit nicht einen einzigen Augenblick an, aber diese Art von Zurückhaltung gefiel mir im Grunde. Plötzlich senkten die beiden Freundinnen die Stimme und Zartgefühl machte mir zur Pflicht, mich vom Sprechgitter zu entfernen. Ihre geheime Unterhaltung dauerte etwa eine Viertelstunde, die ich damit verbrachte, mir zum Schein ein Gemälde anzusehen. Nach Ablauf dieser Zeit umarmten sie sich wieder und küssten einander. Die Nonne schloss das bewegliche Gitter, drehte uns den Rücken zu und ging, ohne mir auch nur einen einzigen Blick zuzuwerfen. Auf der Rückfahrt nach Venedig sagte die Gräfin lächelnd zu mir: M.M. ist schön und sehr geistvoll. Ja, das eine habe ich gesehen, das andere glaube ich. Die Gräfin antwortete nicht und wir kamen bei ihrem Hause an, ohne noch ein weiteres Wort auszutauschen. Ich ging an einen anderen Ort, um meinen Gedanken über dieses eigenartige Abenteuer nachzuhängen, auf dessen Weiterentwicklung ich sehr gespannt war. Nach einigen Verwicklungen, die ich hier überschlage, kommt es zu jenem von Casanova ersehnten Treffen mit M.M., zwar noch im Besuchszimmer des Klosters, aber allein. Der Leser kann sich denken, dass ich in meiner Ungeduld pünktlich zur Stelle war. Man ließ mich in das kleine Sprechzimmer eintreten, wo ich sie zum ersten Mal gesehen hatte, und bald kam sie. Als ich sie hinter dem Gitter sah, sank ich auf beide Knie nieder. Aber sie bat mich schnell wieder aufzustehen, weil man mich sehen könnte. Ihr Gesicht war von Feuer übergossen, ihr Blick aber erschien mir himmlisch. Sie setzte sich und ich nahm auf einem Stuhl ihr gegenüber Platz. So saßen wir mehrere Minuten lang und sahen uns an, ohne ein Wort zu sagen. Endlich brach ich jedoch das Schweigen, indem ich sie in zärtlichem Ton fragte, ob ich auf meine Vergebung hoffen könnte. Sie streckte mir durch das Gitter ihre schöne Hand entgegen, und ich bedeckte sie mit Tränen und Küssen. »Unsere Bekanntschaft«, hub sie an, »hat mit einem heftigen Gewitter begonnen. Hoffen wir, dass sie fortan und auf die Dauer ruhig sein werde. Wir sprechen uns heute zum ersten Mal. Ich hoffe, unser Bund wird ebenso zärtlich wie aufrichtig sein, und wir werden uns gegenseitig unsere Fehler zu vergeben wissen. Oh, kann ein Engel wie Sie Fehler haben? Lieber Freund, wer hätte keine? Wann werde ich das Glück haben können, Sie ohne allen Zwang außerhalb dieser Klostermauern und ganz der Freude meines Herzens folgend von der Tiefe meiner Gefühle überzeugen zu dürfen? Wir speisen in meinem Landhaus zu Abend, sobald Sie wollen. Nur muss ich es 2 Tage vorher wissen. Oder ich komme nach Venedig und wir essen bei Ihnen, wenn Ihnen das nicht unbequem ist. Oh, es würde mein Glück nur erhöhen. Darf ich Ihnen sagen, dass ich mich in sehr angenehmen Verhältnissen befinde? Dass ich Geld ausgeben nicht scheue, sondern im Gegenteil liebe? Und dass alles, was ich habe, dem Wesen gehört, das ich anbete? Oh, Ihre Mitteilung, lieber Freund, ist mir sehr angenehm. Umso angenehmer, da auch ich sagen kann, dass ich reich bin und meinem Geliebten keinen Wunsch versagen kann. Ihrem Geliebten? Aber Sie haben gewiss schon einen. Ja. Und er ist es, der mich reich macht. Er ist mein unumschränkter Gebieter. Ich habe niemals Heimlichkeiten vor ihm. Wenn wir übermorgen unter 4 Augen sind und ich ganz die Ihre bin, sollen Sie mehr darüber erfahren. Aber ich hoffe doch, Ihr Liebhaber wird nicht dabei sein. Verlassen Sie sich drauf. Haben Sie auch eine Geliebte? Ich hatte eine, Aber man hat sie mir entrissen. Und ich lebe seit 6 Monaten in vollkommenem Zölibat. Man entriss sie ihnen. Und sie flohen die Welt, um sich ihrem Kummer hinzugeben. Ich verstehe. Aber wenn es so kommt, dass ich mich des Platzes bemächtige, den sie noch in ihrem Herzen einnimmt, dann, mein holder Freund, soll kein Mensch mich daraus vertreiben. Aber was wird ihr Liebhaber dazu sagen? Er wird entzückt sein, mich mit einem Geliebten wie sie zärtlich und glücklich zu sehen. Ein bewundernswerter Charakter. Zu welchem Heroismus würde mir die Kraft fehlen? Was für ein Leben führen Sie in Venedig? Oh, ich besuche Theatergesellschaften, Casinos und kämpfe dort mit dem Glück, das mir bisweilen hold, bisweilen auch feindlich ist. Ah, lieber Freund, es wird gleich zu Mittag läuten. Es ist Zeit, dass wir uns trennen. Kommen Sie morgen, nein, übermorgen zur selben Stunde. Dann werde ich Ihnen die nötigen Unterweisungen geben, damit Sie abends mit mir zusammen speisen können. Unter 4 Augen? Es versteht sich. Ach, darf ich wagen, Sie um ein Unterpfand Ihres Versprechens zu bitten? Das Glück, das Sie mir verheißen, ist übergroß. Was für ein Unterpfand wollen Sie? Dass Sie sich an das kleine Fenster stellen und mir erlauben, mich an die Stelle der Gräfin S. zu versetzen. Sie stand auf, drückte mit dem anmutigsten Lächeln auf die Feder des Gitterfensters und nachdem ich den innigsten Kuss empfangen hatte, verließ ich sie. Ihre Augen begleiteten mich bis zu der Tür und ihr liebevoller Blick hätte mich dort festgehalten, wenn sie nicht endlich gegangen wäre. Ich verbrachte die 2 Tage des Wartens in solcher Freude und Ungeduld, dass ich nicht essen noch schlafen konnte. M.M. war von vornehmer Herkunft, war schön und geistvoll. Aber zu diesen tatsächlichen Vorzügen kam noch etwas hinzu, das mein Glück beinahe unfassbar machte. Ich hatte es mit einer Vestalin zu tun. Eine verbotene Frucht wurde mir geboten. Und wer wüsste nicht, dass seit Evas Tagen gerade die verbotene Frucht uns immer am süßesten dünkt. Ich sollte einem allmächtigen Gatten ins Gehege kommen. Und darum stand in meinen Augen M.M. hoch über allen Königinnen. An dieser Stelle sei eine kurze Zwischenbemerkung erlaubt zur Identität der Nonne M.M. Die Casanova soeben mit einer Vestalin verglich, also mit einer der 6 Priesterinnen der altitalischen Gottheit Vesta, die in Rom in klösterlicher Abgeschiedenheit lebten und bei Todesstrafe zu absoluter Keuschheit verpflichtet waren. Hinter dem Kürzel M.M. verbirgt sich die venezianische Patriziertochter Maria Eleonora Michiel oder Micheli, die seit 1752 in einem Frauenkloster auf Murano lebte. Das Liebesabenteuer, das Casanova hier so ausführlich beschreibt, könnte also tatsächlich so oder so ähnlich stattgefunden zu haben. Zumal jene Nonne, Maria Eleonora, auch wirklich einen geheimnisvollen Liebhaber hatte. Man vermutet, dass es sich um den französischen Geistlichen Abbé de Bernis handelte, Schriftsteller, Mitglied der Académie Française, Diplomat, von 1752 bis 1755 in Venedig ansässig, 1758 zum Kardinal erhoben. Dies als Zwischenbemerkung. Nach Casanovas weitergehender Schilderung soll sein erstes Rendezvous mit M.M. außerhalb des Klosters im Landhaus jenes Gönners auf Murano stattfinden. Am Vormittag des festgesetzten Tages soll er noch einmal im Kloster erscheinen, um genaue Anweisungen für den Abend zu erhalten. Casanova berichtet. Überzeugt, dass M.M. ihr Wort nicht brechen würde, begab ich mich um 10 Uhr vormittags ins Sprechzimmer und sah sie eintreten, sobald ich ihr gemeldet worden war.
»Um Gottes Willen, lieber Freund, sind Sie krank?« rief sie unwillkürlich aus, als sie mir ins Gesicht sah.
»Nein, göttliche Freundin, aber es ist wohl möglich, dass ich so aussehe, denn die unruhige Erwartung meines Glückes greift mich furchtbar an. Ich habe Appetit und Schlaf verloren, und sollte mein Glück verschoben sein, so stehe ich nicht dafür, dass ich am Leben bleibe.«
»Es ist nicht verschoben, lieber Freund.«
»Welch eine Ungeduld!
Setzen wir uns. Hier ist der Schlüssel für das Landhaus, wohin Sie sich begeben werden. Das Haus ist bewohnt, denn wir brauchen natürlich Leute zur Bedienung. Aber niemand wird mit Ihnen sprechen und Sie brauchen mit keinem Menschen zu reden. Sie werden maskiert sein und kommen erst um die 2. Stunde nach Sonnenuntergang, nicht früher.« Sie steigen die Treppe hinauf, die der Haustür gegenüber ist. Oben werden Sie eine grüne Tür sehen, die Sie öffnen, um in die Wohnung zu gelangen. Diese wird erleuchtet sein. Sollte ich noch nicht da sein, werden Sie ein paar Minuten auf mich warten. Sie können derweil Ihre Maske ablegen und sich's bequem machen. Sie werden Bücher und ein gutes Feuer finden. Die Beschreibung war klar und deutlich. Ich küsste die Hand, die mir den Schlüssel zu diesem geheimnisvollen Tempel reichte, und fragte die reizende Frau, ob ich sie als Nonne sehen werde. Ich gehe als Nonne aus dem Kloster, aber ich habe im Haus eine vollständige Garderobe, um mich weltlich zu kleiden. Ich hoffe aber, Sie werden mir das Vergnügen machen, in Ihrer Nonnentracht zu bleiben.
»Warum?«
»Ich liebe es, Sie in dieser Tracht zu sehen.« Zum Abschied erhielt ich am Fensterchen ein neues Pfand ihrer Zärtlichkeit und ihre Blicke geleiteten mich bis zur Tür. Am Abend begab ich mich zur bestimmten Stunde an den Ort unseres Stelldicheins. Genau ihren Weisungen befolgend, gelangte ich in einen Salon, wo ich M.M. in der elegantesten Gesellschaftstoilette vorfand. Oh, sie erschien mir von einer ganz andersartigen Schönheit als früher, dass ich sie als Nonne gesehen hatte. Ich warf mich vor ihr auf die Knie, um ihr meine lebhafte Dankbarkeit zu bezeigen, und küsste in Verzückung ihre schönen Hände, um damit den Liebeskampf einzuleiten, zu dem es ja kommen musste. Aber M.M. glaubte mir, Widerstand entgegensetzen zu müssen. Wie reizend ist doch diese Weigerung einer verliebten Geliebten, die den Augenblick des Glückes nur deshalb hinausschiebt, um seine Wonnen besser auskosten zu können. Als ehrerbietiger und zugleich kühner Liebhaber mischte ich zarte Rücksicht mit feurigem Ungestüm. Dem allerschönsten Munde, die heißesten Küsse raubend, glaubte meine Seele vor Wonne zu vergehen. Wir verbrachten 2 Stunden mit diesen einleitenden Kämpfen. Schließlich hatten wir beide einen Augenblick der Ruhe nötig. Sie klingelte, eine sehr gut gekleidete Frau in mittleren Jahren kam herein, deckte einen Tisch für 2 Personen, stellte auf einen anderen, was wir brauchten, um uns selber bedienen zu können, und setzte dann 8 Gerichte in Sèvres-Porzellanschüsseln auf silbernen Wärmpfannen vor uns. Wir tranken nur Burgunder und Champagner. M.M. bereitete den Salat, und ich musste bei jeder Bewegung ihre Anmut und Eleganz bewundern. Es war nahe an Mitternacht. Wir hatten ausgezeichnet gegessen und saßen vor einem guten Feuer. Da mich die Zeit kostbar dünkte, wurde ich dringend. Aber sie sträubte sich immer noch. »Grausame Freundin«, rief ich aus, »hast du mir nur darum die Glückseligkeit versprochen, um mich alle Qualen des Tantalus erleiden zu lassen? Wenn du dich nicht der Liebe ergeben willst, so gib doch wenigstens der Natur nach. Wir haben ein köstliches Mahl eingenommen, lass uns jetzt zu Bett gehen.«
»Och, bist du müde?«
Nein, gewiss nicht. Aber zu so später Stunde legt man sich zu Bett. Gestatte, dass ich dich begleite. Ich werde neben deinem Kopfkissen sitzen oder mich in den Salon zurückziehen, wenn du es wünschst. Oh, wenn du von mir gingst, würdest du mir einen empfindlichen Schmerz bereiten. Der meinige wäre nicht geringer, glaube mir. Aber wenn ich nun bleibe, was machen wir dann bis zum Tagesanbruch hier vor dem Kamin? Wir könnten beide angekleidet auf diesem Sofa hier schlafen. Angekleidet? Meinetwegen. Aber du wirst mir verzeihen, wenn ich nicht schlafe, denn an deiner Seite schlafen zu wollen, noch dazu in meinen Kleidern, das heißt unmögliches Verlangen. Nun gut. Dieses Sofa ist übrigens ein richtiges Bett. Du wirst es gleich sehen. Damit steht sie auf, zieht mit einem leichten Ruck das Kanapee auseinander, holt Kissen, Tücher und Decken hervor und im Handumdrehen ist ein prachtvolles, breites und bequemes Bett bereit. Im selben Augenblick gab sie mir einen geschickten Stoß, sodass ich der Länge nach auf das Kanapee fiel. Ich sprang auf, hatte mich in einer Minute meiner Kleider entledigt und warf mich mehr auf als neben sie. Sie umschlang mich kräftig mit ihren Armen. Ich glühte. Aber ich wusste meine Ungeduld zu beherrschen. Ich glaubte noch nicht das Recht zu haben, Ansprüche geltend zu machen. Ich löste 5 oder 6 Bandschleifen, die ihr Kleid vorn schlossen, und mein Herz pochte vor Wonne, als sie mich gewähren ließ und ich in den Besitz des schönsten Busens gelangte, den ich mit meinen Küssen bedeckte. Hierauf beschränkte sich leider ihre ganze Huld. Je mehr ich von ihrer vollkommenen Schönheit sah, desto glühender wurde meine Anstrengungen, aber vergeblich. Ermattet musste ich den Kampf aufgeben, und sie gegen meinen Busen pressend, schlief ich endlich in ihren Armen ein. Ein rasselndes Geräusch weckte uns. »Lieber Freund, wir müssen aufstehen. Es ist Zeit für mich, ins Kloster zurückzukehren.« »Oh, dann gönne mir aber das Vergnügen, dich im Kleide der Heiligen zu sehen, denn du scheidest ja als Jungfrau von mir. Sei für diesmal zufrieden, mein Schatz, und lerne von mir Enthaltsamkeit üben. Ein anderes Mal werden wir glücklicher sein. Wenn ich fort bin, kannst du dich hier ausruhen, falls du nichts Dringlicheres zu tun hast.« Sie klingelte. Und es erschien dieselbe Frau, die ohne Zweifel ihre vertraute und geheime Vermittlerin bei ihren Liebesmysterien war. Nachdem meine Geliebte sich hatte frisieren lassen, zog sie ihr Kleid aus und legte eine Nonnenmieder an, das ihre beiden prachtvollen Halbkugeln verbarg, die während dieser Nacht am meisten zu meinem Glück beigetragen hatten. Hierauf zog sie ihr Nonnenkleid an, küsste mich zärtlich und sagte: »Ich erwarte dich übermorgen. Dann wirst du mir sagen, welche Nacht ich mit dir in Venedig verbringen soll. Und dann, zärtlicher Freund, wirst du ganz glücklich sein. Und ich auch. Leb wohl!« Glücklich, wenn auch nicht befriedigt, legte ich mich wieder hin und schlief bis zum Mittag. Schon sehr bald also werden die beiden erneut eine Liebesnacht miteinander verbringen, und zwar in Venedig. Casanova mietet zu diesem Zweck einen prächtigen Palazzo samt Koch, der aber unsichtbar bleiben wird, versteht sich, und verabredet mit M.M., dass sie sich an der berühmten Reiterstatue des Bartolomeo Colleoni bei der Kirche Santi Giovanni e Paolo treffen sollten, maskiert natürlich, um nicht erkannt zu werden. Casanova erzählt: Das Haus, das ich gemietet hatte, hatte 5 Zimmer, die im besten Geschmack ausgestattet waren, und alles schien darauf berechnet zu sein, der Liebe, dem Vergnügen und den Freuden der Tafel zu dienen. Das Essen wurde durch ein blindes Fenster ins Speisezimmer besorgt. Es war in die Wand eingelassen und war mit einem drehbaren Speisenträger versehen, der die Öffnung genau ausfüllte, sodass Herrschaft und Bedienung sich nicht sehen konnten. Dieser Speisesaal war mit prachtvollen Spiegeln, mit Kronleuchtern aus Bergkristall und mit Wandleuchtern aus vergoldeter Bronze geschmückt. Ein herrlicher Standspiegel befand sich über einem Kamin aus weißem Marmor, der mit kleinen Vierecken aus chinesischem Porzellan ausgelegt war, worauf nackte Liebespaare in allen möglichen, die Fantasie entflammenden Stellungen abgebildet waren. Elegante und bequeme Sofas standen rechts und links vom Kamin. Nebenan befand sich ein achteckiges Zimmer, dessen Wände, Fußboden und Decke ganz und gar mit den schönsten venezianischen Spiegeln belegt war, sodass das Liebespaar, welches dieses Gemach benutzte, alle seine Stellungen hundertfach vervielfältigt sah. Nachdem ich befohlen hatte, alle Leuchter mit Kerzen zu versehen und überall, wo es nötig war, die schönste Wäsche aufzulegen, bestellte ich ein Souper für zwei Personen. Wild, Stör und Trüffeln, gekochte Eier, Anchovies und verschieden gewürzte Essige für den Salat, zum Nachtisch Obst und Eis. Alles sollte in schönem Meißner Porzellan und Silber serviert werden. Zu trinken bestellte ich besten Burgunder und Champagner. Nachdem im Hause alles nach meinen Wünschen angeordnet war, besorgte ich als aufmerksamer und zartfühlender Liebhaber noch ein paar der schönsten Pantoffeln, die überhaupt zu haben waren, und eine Nachthaube aus Alençon-Spitzen. Der Leser wird hoffentlich nicht finden, ich habe mich bei diesem Anlass zu sehr um die Einzelheiten bekümmert. Er möge bedenken, dass ich die vollkommenste Sultanin des Erdkreises zu Tisch haben werde. Pünktlich zur abgemachten Stunde erwartete ich meine Geliebte an dem Denkmal, das ich ihr als geheimen Treffpunkt angegeben hatte. Ich sah eine Barke sich nähern. Eine maskierte Person sprang heraus, sobald das Boot das Ufer berührt hatte. Als sie näher kam, klopfte mein Herz vor Wonne. Ich erkannte meinen Engel. Sie hängte sich an meinen Arm und ohne ein Wort zu wechseln, gingen wir nach dem Markusplatz und von dort nach dem Palais, das nur etwa 100 Schritte vom Theater San Moise entfernt lag. Ich fand alles nach Wunsch hergerichtet. Wir gingen nach oben und M.M. machte sich einen Spaß daraus, in der Wohnung hin und her zu laufen und alle Winkel des entzückenden Liebesnestes zu durchstöbern. Sie war entzückt, dass sie in dem achteckigen Spiegelsaal ihre reizende Person in tausendfach verschiedener Art sah. Ihr Abbild, das von den Spiegeln dank einer sinnreichen Anordnung der Kerzen vervielfältigt wurde, bot ihr ein neues Schauspiel, von dem sie ihre Blicke nicht abwenden konnte. Sie trug einen Rock von rosenfarbenem Samt mit goldenen Stickereien, dazu eine passende Weste, Schuhschnallen mit Brillanten, einen sehr wertvollen Solitär am kleinen Finger. Damit ich sie besser ansehen könnte, stellte sie sich vor mich hin. »Oh, meine göttliche Freundin«, rief ich entzückt, »alles, was ich hier im Haus sehe, reicht nicht annähernd an deine Vorzüge heran. Aber ach, du anbetungswürdiges Weib, du bist nicht für einen Sterblichen geschaffen. Ich fühle, dass du niemals mein sein wirst. Im Augenblick, wo ich dich besitzen soll, wird irgendein Wunder dich meiner Glut entreißen. Vielleicht wird dein göttlicher Gemahl eifersüchtig auf einen einfachen Sterblichen alle meine Hoffnungen zerstören. In einer Viertelstunde lebe ich vielleicht nicht mehr. Bist du närrisch, mein Freund? Ich gehöre ja dir in diesem Augenblick, wenn du willst. Ach, ob ich will? Ich habe zwar den ganzen Tag noch nichts gegessen, aber komm, Liebe und Glück werden meine Nahrung sein. Wir setzten uns vor das Feuer. Ich konnte meine Ungeduld nicht mehr bemeistern und löste die Brillantbrosche, die ihre Halskrause aus edler Spitze zusammenhielt. Leser, Es gibt so lebhafte und so süße Empfindungen, dass die Jahre kaum die Erinnerung daran verwischen und dass die Zeit sie niemals gänzlich zerstören kann. Mein Mund hatte ja schon diesen zauberhaften Busen mit Küssen bedeckt, aber das lästige Mieder hatte mir seinerzeit nicht erlaubt, ihn in seiner ganzen Vollkommenheit zu bewundern. Jetzt fühlte ich ihn frei von allem Zwang und von jeder überflüssigen Stütze. Niemals habe ich einen schöneren gesehen, niemals einen schöneren berührt. Während die beiden wunderbaren Halbkugeln der medicäischen Venus von Prometheus-Funken belebt worden, sie hätten vor denen meiner göttlichen Nonne verblassen müssen. Ich brannte vor Begierden und schickte mich an, diese zu befriedigen, als meine Zauberin mich mit drei Worten zurückwies: nach dem Souper. Während des Essens unterhielten wir uns über M.M.'s Liebhaber, den ich für seine Großzügigkeit mehr und mehr bewunderte. Schließlich bereitete sie Punsch, worauf sie sich trefflich verstand. Ich fühlte jedoch meine Ungeduld immer mehr anwachsen und sagte: meine Freundin, bedenke, dass wir nur 7 Stunden vor uns haben und uns selber betrügen würden, wenn wir sie bei Tisch verbrächten. Du sprichst weiser als Sokrates. Und deine Beredsamkeit überzeugt mich. Sie ging in das galante Ankleidezimmer neben dem Spiegelsaal und bat mich, ich möchte mich im Salon entkleiden. Sie würde mich rufen, sobald sie im Bett läge. Ich brauchte nicht lange zu warten, denn wenn es sich um Genüsse solcher Art handelt, ist alles schnell getan. Trunken vor Liebe und Glück sank ich in ihre Arme und 7 Stunden lang gab ich ihr die untrüglichsten Beweise meiner Liebesglut. Ich lernte von ihr nichts Neues in Bezug auf das Materielle, aber viel an Seufzern, Verzückungen, Ekstasen, an Gefühlen, wie sie nur in einer empfindsamen Seele in den süßesten Augenblicken sich entwickeln. Ich brachte auf tausenderlei Art Abwechslung in den Genuss, und sie war erstaunt, sich für die Wollust noch empfänglicher zu finden, als sie selber geglaubt hatte. Endlich ließ der fatale Wecker sich hören. Wir mussten unseren Verzückungen Einhalt gebieten. Aber ehe sie sich meinen Armen entwand, hob sie die Augen zum Himmel auf, wie wenn sie ihrem göttlichen Gebieter dafür danken wollte, dass sie es über sich vermocht hatte, mir ihre Leidenschaft zu erklären. Wir zogen uns an. Als ich ihr zum Abschied das schöne Spitzenhäubchen in die Tasche steckte, versicherte sie mir, sie würde es ihr Leben lang aufbewahren zur Erinnerung an das Glück, womit sie in dieser Nacht überströmt worden sei. Nachdem wir noch eine Tasse Kaffee getrunken hatten, verließen wir den Palazzo und ich begleitete sie bis zur Piazza Santi Giovanni e Paolo, wo ich ihr versprach, ich würde sie am übernächsten Tage besuchen. Nachdem ich sie wohlbehalten in ihre Gondel hatte einsteigen sehen, ging ich nach Hause und legte mich zu Bett. 10 Stunden ununterbrochenen Schlafes gaben mir alle meine Kräfte zurück. Zum Abschluss lese ich noch eine weitere Episode der Liebesgeschichte zwischen Casanova und M.M., die besonders pikant erscheint. M.M. gesteht Casanova nämlich, dass ihr erster Liebhaber, der Besitzer des Landhauses auf Murano, die beiden schon während ihrer ersten Liebesnacht daselbst heimlich beobachtet habe, durch geheime Gucklöcher in der Wand. Und, so fährt M.M. fort, er würde es gerne wieder tun, denn er habe Gefallen an Casanovas ganzem Wesen gefunden. Aha. Und wie reagiert Casanova auf dieses Geständnis und dieses Ansinnen? Er fühlt sich geschmeichelt und stimmt einem weiteren Schauspiel im wahrsten Sinne des Wortes gerne zu. Stattfinden soll es in der Silvesternacht des Jahres 1753, sozusagen als Höhepunkt des Jahres und als erotisches Feuerwerk. Die beiden verabreden sogar eine spezielle Inszenierung zur Steigerung der Lust ihres hinter der Wandvertäfelung sie beobachtenden Voyeurs. Hören wir einen kurzen Dialog aus der Szene. Die Komödie begann. Je mehr ich dich ansehe, mein Engel, desto mehr finde ich dich meiner Anbetung würdig. Aber du bist doch überzeugt, dass du nicht eine grausame Gottheit anbetest? Gewiss. Deshalb bringe ich dir ja auch keine Opfer dar, um dich zu besänftigen, sondern um dich zu entflammen. Ach, du wirst die ganze Nacht hindurch die Glut meiner Verehrung spüren. Du wirst mich nicht unempfindlich gegen deine Opfer finden. Ich würde sie auch sofort beginnen. Aber ich glaube, um ihrer Wirksamkeit umso gewisser zu sein, müssen wir erst soupieren, denn ich habe heute noch nichts zu mir genommen als eine Tasse Schokolade und einen Salat von 6 hart gekochten Eiern mit Gewürzkräuteressig. Lieber Freund, du bist wohl krank. Ja, aber ich werde mich vortrefflich befinden, wenn ich diese Eier erst eins nach dem anderen deiner liebenden Seele eingeflößt, in deine Liebeskammer destilliert habe. Ich hätte nicht geglaubt, dass du ein Reizmittel nötig hättest. Oh, wer hätte bei dir eines nötig? Aber ich habe eine begründete Furcht. Sollte es mir zustoßen, dass das Zündhütchen Feuer finge, ohne dass der Schuss losginge, würde ich mir eine Kugel durch den Kopf jagen. Mein lieber Schwarzkopf, das wäre gewiss ein Unglück, aber deswegen braucht man doch nicht in Verzweiflung zu geraten. Du meinst, ich brauchte nur einfach den Angriff zu erneuern? Natürlich. Was machst du da? Ich nehme dir den Mantel ab. Gib mir auch deinen Muff. Oh, das wird schwierig sein, denn er ist angenagelt. Wieso angenagelt? Steck deine Hand hinein. Versuch's. Oh, so ein Schäker. Liefert dir das Eiweiß diesen Nagel? Nein, mein Engel, nur deine bezaubernde Gestalt. Damit hob ich sie auf und sie umfasste meine Schultern, um mich weniger zu belasten. Ich ließ den Muff fallen, packte sie bei den Schenkeln und der Nagel gab ihr festen Halt. Aber nachdem ich eine kleine Promenade durch das Zimmer gemacht hatte und Folgen befürchtete, stellte ich sie wieder auf den Teppich. Dann setzte ich mich und sie auf mich, und sie war so huldvoll, mit ihrer schönen Hand das Werk zu Ende zu bringen, indem sie das Weiße des ersten Eies in ihre hohle Hand pflückte. Bleiben 5, meinte sie, reinigte mit einem Büschel wohlriechender Kräuter ihre schöne Hand und überließ sie mir dann, damit ich sie 100-mal küsste. Während wir uns auf solcherlei Weise ergötzten, war der Tisch gedeckt worden und wir nahmen Platz. Sie aß für 2, ich für 4, denn unser Appetit wurde durch die Vortrefflichkeit der Speisen noch angespornt. Nachdem sie den Punsch bereitet hatte, machten wir uns den Spaß, Austern zu essen, indem wir sie austauschten, wenn wir sie schon im Munde hatten. Sie reichte mir die ihre auf der Zunge, während ich ihr gleichzeitig die meine in den Mund schob. Wollüstiger Leser, iss Austern auf diese Art und sage, ob dieses nicht ohne Frage der Nektar der Götter ist. Es hatte Mitternacht geschlagen. Ich zeigte ihr meinen sehnsüchtigen kleinen Helden. Und sie machte das Sofa zurecht, indem sie sagte, im Alkoven wäre es zu kalt, wir wollten lieber im Salon schlafen. In Wirklichkeit traf sie diese Anordnung, damit wir dem neugierigen Liebhaber sichtbar wären. Leser, jedes Gemälde braucht Schatten. Und auch das Schönste muss hier und da verschleiert werden. Um dir die fortwährend sich ändernde Szene zu schildern, die M.M. und ich bis zur Morgendämmerung aufführten, müsste ich alle Farben von Aretinos reicher Palette zur Verfügung haben. Ich war glühend und kräftig, aber ich hatte es auch mit einer starken Gegnerin zu tun, und am Morgen nach dem Kampf waren wir völlig erschöpft. Sie zog ihr Nonnenkleid wieder an und beschwor mich, ihr noch vor meiner Rückkehr nach Venedig über mein Befinden zu schreiben. Erst nach einer halben Stunde hörte ich sie das Haus verlassen. Gewiss war sie die Zeit über bei ihrem Freund in dem geheimen Separé nebenan geblieben. Ich schlief bis zum Abend. Als ich erwachte, teilte ich ihr mit, dass ich mich ausgezeichnet wohl befände und vollkommen dazu aufgelegt wäre, unseren köstlichen Kampf bald von neuem zu beginnen. Dann fuhr ich nach Venedig zurück. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, an weiteren Erzählungen Giacomo und Casanovas teilhaben wollen, dann lade ich Sie zu einem dritten Stell dich ein in der kommenden Woche hierher in die Stadtbibliothek ein, oder Sie lauschen zu gegebener Zeit dem Mitschnitt der dann schon letzten Lesung aus seinen Memoiren. Herzlichen Dank.